Ich möchte uns am Anfang mal vielleicht ein, zwei Fragen stellen, die ich mir schon sehr oft gestellt habe und die Steffi mir vor allen Dingen schon sehr oft gestellt hat und die mich ja wirklich oft erschüttert hat auf eine gewisse Art und Weise, weil ich keine gute Antwort darauf geben konnte. Wir sind ja wirklich gut belehrt, was praktische Dinge in unserem Leben angeht. Ich möchte einfach mal sagen, dass Tun der richtigen Dinge in der Nachfolge scheitert ja bei uns nicht daran, dass wir nicht wissen, was zu tun ist, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Jeder von uns, wenn er nur das tun würde von dem, was er wüsste, was er zu tun hätte, dann würden wir wahrscheinlich ein Leben führen, was wirklich, wenn wir es von Herzen tun würden, zur Ehre des Herrn ist, so vollumfänglich. Wir wissen ja eigentlich fast alles. Wir wissen, was unseren Umgang mit unserer Zeit angeht. Wir wissen, was zum Thema Nächstenliebe. Wir wissen, was zu demütiger Gesinnung. Wir wissen, was über Versammlungsstunden, Besuch der Versammlungsstunden. Wir wissen, was über Arbeiten im Reich Gottes. Das ist uns alles bekannt. Und doch ist es so, mit dem Tun tun wir uns ja wirklich schwer. Und die Frage ist, warum? Und wenn ich mich mit Steffi so unterhalten habe, Dinge aus meinem persönlichen Leben oder so, sagt Steffi, aber warum tust du das nicht? Wenn du doch weißt, das ist richtig, warum tust du das nicht? Wenn ich auch schon mal was erzählt habe, vielleicht hier aus der Gemeindestunde, manchmal ist es ja nun mal einfach so, man kommt schon mal aus der Versammlungsstunde und ist ein bisschen unglücklich, weil nach dem persönlichen Empfinden, was man so hat, war was nicht so, wie es sein sollte. Dann sagt Steffi, warum tut ihr das so? Warum macht ihr das nicht so, wie ihr wisst, dass es eigentlich richtig ist? Ja, dann gibt's natürlich Antworten, dann sagen wir, ja, sag ich, die alte Natur. Das stimmt natürlich zu einem Stück weit, aber die Frage ist, warum? Ist die alte Natur, der alte Mensch, das Fleisch, wie die Schrift sagt, warum ist er so tätig in mir? Das ist ja einfach ein bisschen zu kurz gegriffen zu sagen, das liegt an der alten Natur. Und ja, dann im Prinzip kommen dann nur Ausflüchte. Da kommen eigentlich immer nur Ausreden, so irgendwelche Unzulänglichkeiten, die man so hat, die man versucht zu entschuldigen, um zu entschuldigen, was eigentlich nicht zu entschuldigen ist. Weil es müsste nicht so sein. Und ich frage mich schon seit Jahren, woran scheitert das, so oft das zu tun, das Richtige zu tun? Es liegt, wie gesagt, nicht am theoretischen Wissen. Da bin ich fest von überzeugt. Jeder von uns ist da gut belehrt. Es gibt natürlich verschiedene Gründe, wenn wir Sünde dulden in unserem Leben, wissentlich. Dann sind wir natürlich nicht dazu in der Lage, dem Herrn treu nachzufolgen. Wenn er uns Dinge gezeigt hat und wir weigern uns bewusst, sie umzusetzen, dann blockiert das natürlich. Aber ich glaube, nicht immer gibt es so einen konkreten Grund. Ich glaube aber, es gibt einen Grund, den habe ich zumindest in meinem Leben ausgemacht. Und vielleicht kennt ihn noch manch anderer. Und ich glaube, der ist relativ einfach und doch eigentlich unglaublich traurig. Ich glaube, die Antwort ist einfach, weil wir den Herrn nicht genug lieben. Wenn wir den Herrn lieben würden, vollumfänglich zu jeder Zeit, dann hätten wir keine Schwierigkeiten zu tun, was getan werden muss. Wenn unser Herz voll ist von der Liebe zum Herrn, das kennt bestimmt jeder, so diese besonderen Momente, wo er uns was gezeigt hat in seinem Wort, von seiner Person, wo wir davon wirklich gepackt sind, in den Momenten fällt uns alles leicht. Da stellt sich fast noch nicht mal eine Frage. Da wissen wir fast automatisch, was ist zu tun. Und das ist überhaupt nicht beschwerlich für uns, weil wir sind erfüllt von dem Herrn Jesus. Und wenn wir erfüllt sind von dem Herrn Jesus in unserem Herzen, dann fällt uns auch der praktische Wandel einfach sehr leicht. Das kann auch gar nicht anders sein, weil wenn der Herr Jesus unser Herz erfüllt, dann ist da kein Platz für das Fleisch, für alte Natur, für Dinge, die ihm nicht gefallen. Und dann folgen wir ihm nach, in jeglicher Hinsicht. In den einfachsten Dingen zu Hause, ja, unserer Frau, unserem Ehemann gegenüber, unseren Kindern, den Arbeitsplätzen, es ist so vollumfänglich, wenn wir erfüllt sind von dem Herrn Jesus. Und dann ist ja die Frage, wie werden wir erfüllt von dem Herrn Jesus? Das ist ja quasi eigentlich die logische Schlussfolgerung, quasi die wir ziehen können. Wie kommen wir dazu, dass der Herr Jesus unser Herz, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unser Tun erfüllt, dass er wirklich alles ist. Im Lied heißt es, im Wort, im Werk, im ganzen Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist es doch, was wir eigentlich wollen, also so hoffe ich zumindest. Und ich glaube, Liebe zum Herrn, Erfülltsein zum Herrn, kommt maßgeblich aus der Beschäftigung mit ihm. Die kommt aus der Beschäftigung, natürlich vollumfänglich mit seinem Wort, aber ich glaube, im besonderen Maße wird unser Herz erfüllt, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, mit seiner Person beschäftigen. Die finden wir im Besonderen in den Evangelien, die finden wir aber auch in den Briefen und auch das Alte Testament ist voll davon. Es gibt so viele Dinge im Alten Testament, die uns auf den Herrn Jesus hinweisen. Die Geschichte Josefs. Am ersten Blatt der Bibel geht es im Prinzip, wir finden ihn überall. Wir werden aufgefordert in Gottes Wort, betrachtet den. Hinschauend auf Jesus. Die Galater werden ermahnt, den, der Herr vor Augen gemalt wurde. Das ist das, was wir brauchen in unserem Herzen. Und ich habe wirklich festgestellt, nicht, dass ich das Vorbild bin da drin, aber die Beschäftigung mit dem Herrn und auch besonders die Beschäftigung mit seinem Leiden, was er für uns getan hat wirklich und was es ihn gekostet hat, macht wirklich die Seele glücklich, führt zur Anbetung und sorgt dafür, dass wir wirklich erfüllt sind von ihm und ihm gerne und treu nachfolgen. Ich habe die letzten zwei Tage, das ist nicht der Text, über den wir heute sprechen wollen, aber nochmal im Besonderen Bibelstellen gelesen, die sich mit seinem Kreuzesleiden beschäftigen. Morgens früh, da ist man im positiven Sinne wie imprägniert für den Tag. Ja, das erfüllt einen mit Dankbarkeit für das, was er getan hat. Nicht, dass ich nicht gesündigt hätte, da so weit möchte ich bei weitem nicht gehen, aber es hat mein Herz wirklich froh gemacht, zufrieden gemacht hat. Es war einfach ein ganz anderes Leben durch den Tag. Es ist so, dass es Steffi aufgefallen ist. Die hat gesagt, du bist irgendwie gestern und auch heute und so, du bist irgendwie anders. Ist irgendwas passiert? Ja, leider sind das Dinge, die ich hier nicht so gut so erklären kann, aber es verändert uns. Und wir finden es auch in Gottes Wort oft, dass Aufforderungen, die zum Beispiel in den Briefen gemacht werden, in Verbindung gebracht werden mit dem, was der Herr Jesus für uns getan hat. Und möchten heute einige Verse lesen aus dem Philipperbrief. Ich lese es zusammenhangswegen ein paar mehr Verse. Maßgeblich soll es um einige Abschnitte aus Kapitel 2 gehen, aber wir schlagen auf Philipper 1. Wir lesen Kapitel 1, Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann lesen wir weiter in Kapitel 2, ab Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, dem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm jeden Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ich noch lesen aus Kapitel 4. Ist jetzt ein bisschen gleich, weil wir darauf kurz zu sprechen kommen werden, wegen des Gesamtzusammenhangs. Kapitel 4, Vers 2. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Dann noch in Kapitel 4, Vers 14. Doch ihr habt recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Vers 17. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich habe alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Vers 23. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Ich möchte mit dem ersten und letzten Vers anfangen. Philipper 1, Vers 1 und 4, Vers 23. Der Brief ist eingebettet, und das ist einfach so wichtig, ist eingebettet in die Gnade. Ja, er wünscht ihnen Frieden und Gnade und im Kapitel am Ende nochmal die Gnade. Das ist das, was so die Klammer um diesen Brief ist. Es ist die Gnade Gottes, und es ist auch in unserem Leben so. Wir leben in der Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes können wir gar nichts. Im Vers ist mir gerade nicht ganz präsent. Im Buch Hiob gibt es einen Vers, wo so deutlich raus hervorgeht, dass unser ganzes Sein abhängig ist von Gott. Dass wir gar nichts könnten. Wir würden nicht einen Atemzug tun, wenn der Schöpfer und Erhalter aller Dinge nicht diese Welt, unser Leben, alles zusammenhalten würde. Alles, was wir tun, kommt von der Gnade Gottes. Nicht nur unsere Errettung. Alles. Unser ganzes Leben hängt von der Gnade Gottes ab. Und mir hat es sehr gut getan, da wirklich drüber nachzudenken. Was ich tue es im Bewusstsein der Gnade Gottes. Natürlich ist es ein großer Punkt, der größte, ja, die Gnade Gottes, aus Gnade errettet zu sein. Aber wir tun es alles, was wir, wenn wir Auto fahren, wenn wir arbeiten gehen, es hängt alles von der Gnade Gottes ab. Das ist schon mal wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht unser Tun. Es ist die Gnade Gottes, die uns befähigt zu tun. Das ist auf der einen Seite sicherlich demütigend für uns, weil es wirklich uns ganz am Rand lässt. Oder wir kommen eigentlich gar nicht vor da drin, wenn wir mal ehrlich sind. Nur als Empfänger. Aber es ist auch auf der anderen Seite ermutigend und ermunternd zu wissen, dass alles, unser ganzes Leben, alles von der Gnade Gottes abhängt. Und es ist dieselbe Gnade, mit der wir errettet sein dürfen. Wirklich, die er uns zuspricht. Da ist dieser Brief auf eine gewisse Art und Weise drin aufgehangen. Wie auch viele andere Briefe auch, die mit der Gnade anfangen und mit der Gnade enden. Fangen wir an, Kapitel 2, die ersten vier Verse. Er geht los, wenn es nun steht bei mir. Und dieses wenn es nun ist keine Frage, sondern wenn man sich das Griechische in die Grammatik aufmacht, nennt sich das im Deutschen ein Bedingungssatz erster Ordnung. Aus der Sicht des Schreibers als Tatsache erfüllt. Das heißt also, er fragt nicht, ob es das gibt, sondern Paulus setzt voraus, dass es das bei ihnen gibt. Eine Ermunterung in Christus, ein Trost der Liebe in Christus, eine Gemeinschaft des Geistes, innerliche Gefühle und Erbarmungen in Christus. Alles ist auf in Christus erzogen. Warum konnte der Apostel Paulus sagen, dass er das bei ihnen voraussetzte? Ich denke, es gibt zwei Punkte. Der eine ist, es ist in Christus. Und bei jedem Gläubigen, der in Christus ist, sind diese Dinge zwangsläufig in irgendeiner Art und Weise vorhanden. Ob stark ausgeprägt oder wenig, ob unsichtbar oder sichtbar. Aber dem Grundsatz nach, das sind Dinge, die das neue Leben mit sich bringt. Und deswegen kann man auch sagen, dass sie bei einem Christen, einem Gläubigen, da sein müssen. Und der zweite Punkt ist, deswegen haben wir die Verse aus Vers 4 gelesen, der Paulus hatte das an seinem eigenen Leib erfahren. Die Philipper hatten ihm zukommen lassen, Gaben materieller Art durch Epaphroditus, worüber er sich sehr gefreut hat. Und er schreibt, wie er ermuntert worden ist. Und ich denke, aus diesem Grund konnte der Paulus hier sehr wohl sagen, nicht nur, ich sage mit meinen Worten, in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Da es nun bei euch, das ist jetzt meine Übersetzung, einfach etwas verständlicher. Da es nun irgendeine Ermunterung, da es nun Ermunterung gibt in Christus bei euch, Trost der Liebe gibt bei euch, Gemeinschaft des Geistes gibt bei euch, innerliche Gefühle gibt bei euch. Ich hoffe, das kann der Apostel auch, könnte er auch zu uns sagen, müssen wir uns mal fragen, ob das Wesenszüge sind, die unser Denken, unser Leben bestimmen. Ist eine ganz praktische, wirklich eine ganz praktische Sache. Und dann kommt ein Vers 2, ja, zu einer Schlussfolgerung daraus. Oder da diese Dinge da sind, vorhanden sind, etwas möglich machen, steht hier: so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes. So erfüllt meine Freude, das kann man auch mit übersetzen, so macht meine Freude vollständig. Das heißt also, das ist ja ein sehr lobenswerter Brief, der Brief an die Philipper. Wenn wir ihn mit anderen Briefen vergleichen, würde ich sagen, hat der Apostel sehr wenig auszusetzen und er kann sehr viel Gutes berichten über die Philipper. Aber es gab etwas, wo ein Mangel da war. Gleichgesinnt zu sein, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes. Nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tun, sondern in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Er spricht ja hier die Gemeinde in Philippi an. Es ist ja nicht der Brief an Timotheus oder an Titus, sondern er ist erstmal gerichtet an die Versammlung, an die Heiligen in Philippi. Und ich glaube, eines Sinnes sein ist ja auch nicht etwas, was man für sich persönlich ist, sondern eines Sinnes sein kann man nur mit anderen. Das liegt ja schon mal in der Natur der Sache. Und das fällt uns ja schon mal ganz schön schwer. Ich meine nicht mit eines Sinnes sein, wir schaffen es sonntags 2 Stunden, eines Sinnes zu sein, sondern das ist eine Grundhaltung. Wir müssen auch mal vor Augen halten, dass damals die Gläubigen und Gemeinden viel enger zusammenlebten, als wir es tun. Die haben wahrscheinlich, erstens mal, weil sie viel verloren haben, oft, wenn sie Christen wurden, auch sehr bedürftig waren, war oft eine sehr enge Gemeinschaft da. Und sie waren auch örtlich sehr eng zusammen. Und sie werden auch wahrscheinlich viel Zeit unter der Woche miteinander verbracht haben. Das heißt also, wenn das möglich ist bei denen, wie viel mehr, möchte ich mal sagen, die wir uns ja traurigerweise eigentlich gar nicht so oft sehen. Wir sehen uns maßgeblich Sonntag, vielleicht vereinzelt noch auch mal unter der Woche, hier eine Stunde, da eine Stunde. Aber von einem Zusammensein, wie das wahrscheinlich damals in vielen Gemeinden war, kann ja heute eigentlich gar nicht mehr, die Rede sein. Aber doch gilt die Aufforderung für uns heute ganz genauso. Es war die Freude des Apostels und ich möchte auch sagen, es ist auch die Freude des Herrn, ganz klar, wenn wir eines Sinnes sind, dieselbe Liebe habend, einmütig, gleichgesinnt. Ja, da geht einem doch das Herz auf, wenn man darüber nachdenkt. Ist das nicht die Art und Weise, wie man als Geschwister zusammenstehen möchte? Drückt das nicht was aus von dieser Einheit, von dem einen Leib, wo nicht der eine Fuß links abbiegen möchte und der andere Fuß rechts abbiegen möchte? Ist das nicht was, was unser Herz eigentlich erfüllen müsste? Ein Gesinntsein darauf, das ist mehr als einfach nur mal zu denken, es wäre schön, es wäre so. Das ist ein damit sich beschäftigen. Damit beschäftigt zu sein, eines Sinnes zu sein. Einmütig. Das ist ein Wort, das gibt's ungefähr, das gibt's fast nur in der Bibel. Ja, das beschreibt wirklich einen ganz besonderen Zustand der Übereinstimmung anhand von Gottes Wort und dem, was dem Herrn gefällt. Ich frage mich zuallererst, sind das so Gedanken, die mich beschäftigen, wenn ich so durch den Tag gehe, wenn ich über die Versammlung nachdenke, dass ich einmütig eines Sinnes sein möchte mit den Geschwistern, dieselbe Liebe habend? Das sind ja wirklich erforschende Fragen, die uns der Apostel hier vors Herz stellt, sondern in Demut einer den anderen oder nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm, da könnte man auch übersetzen, Parteisucht habe ich mir hingeschrieben oder Ehrgeiz, das sind auch Wörter, die man stattdessen nehmen könnte, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tun. Das stellt ein bisschen die Frage oder den Strahler darauf, warum tun wir, was wir tun? Und ich kann auch wieder nur von mir selber sprechen. Ich kann leider nicht sagen, dass alles, was ich tue, weil ich den anderen höher achte als mich selbst oder weil mein Motiv nur ist, eines Sinnes zu sein, dieselbe Liebe habend, einmütig. Wie oft ist es doch so, dass es mir gefällt, wenn ich anderen gefalle? Oder vielleicht, wenn Leute meiner Meinung sind, es ist ja umfassend, es geht ja jetzt nicht nur um die Versammlungsstunden, sondern einfach um unser gesamtes Zusammensein. Das sind schon ernste Fragen, die uns wirklich beschäftigen. Wie sind wir zusammen? Sind wir so, wie hier geschrieben? Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Das finde ich auch einen herzerforschenden Vers. Also bei mir steht ein jeder auch auf das des anderen. Und ich glaube, das steht in relativ vielen Übersetzungen. Man würde ja vielleicht erwarten, dass unser Wissen, da möchte ich mal wieder mit unserem Wissen anfangen, sagt uns ja eigentlich, dass man das auch streichen könnte, sondern ein jeder nur auf das des anderen, nur den anderen im Blick zu haben. Bei dem Herrn Jesus war das so. Der Herr Jesus hatte nur seinen Vater und die anderen im Blick. Er dachte nie an sich selbst. Er brauchte kein Auch in diesem Bibelvers. Es ist ein bisschen schon einfach eine Gnade Gottes, dass er dieses Auch hier einfügt. Wie sehr würden wir scheitern und verzweifeln, wenn das hier nicht stehen würde? Sind wir dazu in der Lage, selbst mit Auch, ein jeder Auch den anderen im Blick zu haben? Redet das nicht zu meinem Herzen, zu unser aller Herzen? Auch. Auch mal den anderen. Vielleicht auch mal öfters den anderen. Oder auch oft den anderen. Oben stand noch, den anderen höher achtend als sich selbst. Ich habe mal irgendwo, ist schon Jahre her, habe ich mal gehört oder gelesen, das ist wirklich so, da hat einer gesagt, den anderen höher achten als sich selbst. Das bedeutet nicht, dass ich darauf warte, dass der andere mich höher achtet als sich selbst, sondern das bedeutet, dass ich den anderen höher achte als sich selbst. Das bedeutet, in einen Vorschuss zu geben, wenn ich das so sagen darf, und zwar einen Vorschuss, der nie endet. Wir sind immer und immer wieder aufgefordert, ja, so zu leben, den anderen höher zu achten als sich selbst. Also mir fällt das unglaublich schwer. Auf der Arbeit, zu Hause, das fällt mir manchmal sogar schwer, wenn ich mit Steffi, nicht manchmal, den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist doch wirklich so eine herzerforschende Frage. Ist das etwas, was uns kennzeichnet, mein Denken, den anderen höher zu achten als mich selbst? Das hat mal ein Bruder gesagt, wenn ich das gegenüber meiner Frau mache, dann haben wir Frieden. Und wenn meine Frau das gegenüber mir macht, dann haben wir Frieden zum Quadrat. Ja? Es reicht schon oft bei zwei Leuten, wenn es einer macht, dann hat es schon gravierende Auswirkungen. Wenn zwei so denken, ist ja kaum vorstellbar. Ja, was ist das wirklich? Was muss das für ein schönes Miteinander sein, wenn wir den anderen höher achten als uns selbst? So, und jetzt haben wir in vier Versen uns nochmal ausführlich mit dem Wissen beschäftigt. Jetzt sind wir aber noch nicht so weit, wie wir das tun. Und hier kommt ein sehr gnadenvolles Beispiel jetzt in den nächsten Versen. Wir lesen die Verse oft sonntagsmorgens. Und es sind auch schöne Verse sonntagsmorgens. Und sie haben da auch ihren Platz. Aber die Verse gehen los mit, denn diese Gesinnung sei in euch. Das ist die Zielsetzung der Verse, die jetzt kommen. Da steht nicht, das sind Verse, die ausschließlich zur Mahlfeier gehören, sondern hier steht, diese Gesinnung sei in euch. Dann kommen wirklich Verse, wo es mir wirklich schwerfällt, darüber zu reden. Nicht, ich liebe diese Verse, es gehören mit zu den schönsten Versen für mich, die in Gottes Wort stehen, aber sie haben einen Tiefgang, der wirklich nur schwer zu ergründen ist und wirklich nur mangelhaft hier dargestellt werden kann. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der Herr Jesus ist wirklich das Vorbild in allem. Ich habe mal im Kolosserbrief, kann ich mich erinnern, als wir mittwochsabends hier betrachtet haben, da haben wir darüber gesprochen, da steht oft in dem Herrn oder die Arbeit in dem Herrn. Der Herr Jesus, der ist Beweggrund, Motivation und er ist auch Grenze unseres Tuns. Er gibt den Rahmen für alles. Denn diese Gesinnung sei in euch, die in Christus Jesus war. Und jetzt, ab Vers 6, wird diese Gesinnung, die in uns sein soll, weiter ausgeführt. Hier steht, diese Gesinnung sei in euch. Seid so gesinnt. Hier steht nicht, seid wie Christus Jesus. Das ist unmöglich. Das wäre ein Maßstab, den wir niemals erfüllen können. Und selbst mit der Gesinnung, wie sehr scheitern wir daran. Aber hier steht, die Gesinnung. Wir werden gleich auch sehen, warum es Gesinnung heißen muss, weil da kommen Dinge vor, die zu uns nicht passen, die zu uns nicht dazugehören. Der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Gestalt Gottes, da steht, das ist wirklich, für manchen mag sich theoretisch anhören, aber es ist wirklich wichtig zum Verständnis der Verse. Da steht ein Wort, das bedeutet absolute Wesensgleichheit. Er war Gott, nicht mit Abstrichen, sondern er bedeutet, der Herr Jesus war Gott mit allem, was er ist. Es gibt kein Wort im Griechischen, was gleich sein und dasselbe mehr bedeutet, wie dieses Wort, was hier benutzt ist. Damit wird so ein Grundstein gelegt. Der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Es nicht für einen Raub achtete. Es gibt so zwei Schwerpunkte, die ich da rausgreifen möchte, die ich meine, die sich nicht widersprechen und beide den Vers wirklich doch ein gutes Verständnis geben. Er konnte es nicht für einen Raub achten, weil er war Gott. Der Mensch, wenn wir erste Buch Mose aufschlagen, die ersten Kapitel, der wollte sein wie Gott. Der wollte etwas rauben, was ihm nicht gehörte. Aber der Herr Jesus hatte etwas. Er brauchte es nicht zu rauben. Er war Gott. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass für einen Raub achten kann auch beschreiben, wie sehr man etwas festhält. Ja, wie man nicht will, etwas abzugeben, besonders auch, was einem nicht gehört. Aber es wie etwas zu umklammern, ja, das kann auch bedeuten für einen Raub achten. Auch das war bei dem Herrn Jesus nicht der Fall. Er ließ los. Er, für den es kein Raub war, Gott gleich zu sein, weil er Gott war, hielt auch nicht fest, was er war. Der Mensch wollte haben und festhalten, was ihm nicht gehörte. Der Herr Jesus war genau andersrum. Er hatte etwas, er war etwas. Und er ist etwas und er hielt es nicht für einen Raub, sondern er war bereit, und das kommt in den folgenden Versen, natürlich blieb er Gott, aber er war bereit, sich zu nichts zu machen. Vers 7, sondern sich selbst zunicht machte und Knechtsgestalt annahm. Bei einem Knechtsgestalt steht übrigens dasselbe Wort wie bei einer Gestalt Gottes. Das ist ganz genau dasselbe Wort. Das bedeutet, dass der Jesus der Knechtsgestalt annahm. Er war Knecht. Durch und durch. Und er war nicht nur durch und durch, sondern in dieser Form bleibt er es auch. Wir lesen es im Lukas-Evangelium, wo der Herr sagt, wie er seine Jünger bedienen würde. Denken wir nur mal an diesen Vers in der Zukunft. Wenn wir von dem Knecht Gottes reden, ich muss in besonderer Weise immer wieder an diese Verse aus 2. Mose 21 denken, die so für mein Herz so eindrücklich beschreiben, was die Art und Weise des Herrn Jesus war als Knecht. Hier schlagen wir mal gerade auf 2. Mose 21. Wegen der Zeit lesen wir nur Vers 5. Wenn aber der Knecht etwas sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht frei ausgehen. Ich glaube, wir haben keine Schwierigkeiten, uns den Herrn Jesus vorzustellen, weil das war seine Art und Weise. Ich liebe meinen Herrn, ich liebe Gott. Das war für ihn die allererste Stelle. Ich liebe meine Frau. Dürfen wir vielleicht an die Brautgemeinde denken? Ja, ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Kinder. Da dürfen wir vielleicht mehr an den Gedanken des Einzelnen denken. Ich will nicht frei ausgehen. Das war der Herr Jesus, der kam auf diese Erde, war bereit, ja, Knechtsgestalt anzunehmen und nicht frei auszugehen. Wie der Herr Jesus als Knecht Gottes war auf dieser Erde, sprengt den Rahmen. Ich möchte noch empfehlen, Johannes 13 dazu, Psalm 40, da finden wir viel davon. Indem er, ich lese weiter, in Gleichheit der Menschen geworden ist. In Gleichheit der Menschen, da steht nicht das Wort für dasselbe. Da steht ein Wort, das man mit einer guten Kopie übersetzen kann. Das bedeutet fast gleich, wenn ich das mal so mit einfachen Worten sagen darf. Und wir wissen ja auch, was das fast ist. Er wurde gleich ausgenommen, die Sünde. Da wurde er uns nicht gleich drin. Das war ihm fremd. Und das ist eine feine Unterscheidung, die Gottes Wort hier trifft. Keine Sünde, noch wurde Trug in seinem Munde gefunden, so sagt Gottes Wort. Und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Das bezieht sich auf das Äußere. Er war wirklich Mensch. Er hatte sich niedrig gemacht. Im Jesaja steht, er hatte keine Pracht und kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. So niedrig hat er sich gemacht, seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Ja, wer mag ergründen, was das bedeutete, dass der Sohn Gottes sich selbst erniedrigt hat? Wir können es ankratzen. Manchmal schenkt der Herr uns schon mal Licht darauf, so Fragmente zu erkennen, wie weit er, der Herrliche, in einem Lied singen wir, der Herrlichste von allen, sitzt bei dir auf deinem Thron. Im Buch der Sprüche, auch wenn da von der Weisheit die Rede ist, fällt es uns ja nicht schwer, das auf den Herrn Jesus zu übertragen, der Schoßkind beim Vater war, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde, bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wenn uns das kein Ansporn ist, wenn das nicht unser Herz erfüllt, was soll unser Herz erfüllen? Was soll uns dazu bringen, dem Herrn nachzufolgen? Wenn die Beschäftigung mit diesen Tiefen, die er uns aufzeichnet, wenn uns das nicht dankbar macht, was findet die Welt noch für Angriffspunkte an uns, wenn wir uns damit beschäftigen? Ich hoffe keine. Es kann eigentlich nicht sein. Eigentlich muss unser Herz voll sein von Dankbarkeit, von Freude, von Anbetung, von dem Wunsch, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Ich denke, es ist nicht ohne Grund, dass der Apostel die Philippa ermahnt, eines Sinnes zu sein, und dann stellt er ihnen den Herrn in dieser Art und Weise vor die Herzen. Und so möchte sich der Jesus auch vor unsere Herzen stellen. Er möchte für uns der sein, der da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und da ist mir noch was aufgefallen. Der Ralf hat letzten Sonntag über die Stelle klug wie Schlangen gefragt, wann wir zum letzten Mal eine Predigt darüber gehört haben. Wir haben tatsächlich hier schon mal eine gehört. Der Frieder Tröps hat hier schon mal darüber gepredigt. So ist so 2 oder 3 Jahre her. Ich möchte uns mal was anderes fragen. Wann haben wir das letzte Mal eine Predigt gehört, die sich mit dem Herrn Jesus am Kreuz beschäftigt? Die zum Inhalt hat, sein Leiden, wie weit er sich herabgeneigt hat, wie er gestorben ist für unsere Schuld und Sünde, wie er gelitten hat. Haben wir einen Begriff dafür, wie er gelitten hat für uns, bevor er gestorben ist? Was auf ihm lag in diesen 3 Stunden der Finsternis, als er einen heiligen Gott zufriedengestellt hat, in Bezug auf die Sünde, es ermöglicht hat, dass Gott seine Errettung jedem Menschen anbieten kann. Nicht, dass jeder errettet wird, aber ermöglicht hat, ein Werk zu tun, dass Gott seine Gnade jedem Menschen anbieten kann. Haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, was das gewesen sein muss. Die Bibel zieht wirklich einen Vorhang darüber. Und nichtsdestotrotz finden wir geschrieben, da steht, es wurde 3 Stunden finster. Das hat mein Herz so sehr bewegt. Ich habe in einem Buch gelesen, dass über die 3 Stunden der Finsternis ein griechischer Wissenschaftler, der zu dem Zeitpunkt entweder in Ägypten oder in Griechenland war, das ist nicht ganz klar. Was aber klar war, dass es auch da finster war. Und er hat gesagt, die Gottheit hat gelitten oder mitempfunden mit jemand, der es tat. Ich glaube nicht, dass das ein gläubiger Mann war. Ja? Tun wir das auch? Können wir uns das vorstellen, wie der Herr Jesus gelitten hat? Wenn wir diese Verse lesen, ist uns klar, wie sehr der Herr gelitten hat. Gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ich wünsche mir wirklich, dass wir uns mehr damit beschäftigen. Ich zuallererst. Wie er sich erniedrigt hat, wie sehr er uns geliebt hat. Wie er sich hingegeben hat. Für jeden Einzelnen von uns. Bezahlt hat diesen Preis, den keiner bezahlen konnte. Dann ist unser Herz wirklich voll. Dann lieben wir den Herrn. Dann ist sein Joch sanft und seine Last leicht, wenn wir davon erfüllt sind. Das habe ich in meinem eigenen Leben gemerkt, in leider so viel zu wenigen Momenten. Ich wünschte, es wären mehr. Ich könnte sagen, es wären mehr. Es sind wirklich wenige. Aber es gibt sie und es können mehr sein. Und es liegt an uns, an wie wir bereit sind, uns auf ihn einzulassen, mit ihm zu beschäftigen. Das wird ihn uns groß machen, die Beschäftigung mit ihm. Die ganzen praktischen Sachen, die haben alle ihren Wert. Das will ich gar nicht mindern. Sie stehen in Gottes Wort und sie haben uns alle was zu sagen. Und doch ist es so, es ist nicht unser Tun, was uns heilig macht. Es ist die Gnade Gottes, die uns heilig macht. Es ist die Gnade Gottes, die uns befähigt, uns zu beschäftigen mit dem Herrn Jesus. Dass er uns groß ist. Und wenn er groß ist, dann können wir auch ganz anders umgehen mit diesen praktischen Dingen, die in seinem Wort stehen. Ich wünsche uns wirklich, 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 dass der Herr Jesus groß ist in unserem Herzen. Und ich glaube, der Apostel wollte, getrieben durch den Geist Gottes, dass der Herr Jesus groß wurde in den Herzen der Philipper. Sie dazu brachte, eines Sinnes zu sein, einmütig, dieselbe Liebe habend. Das war die Freude des Apostels. Und es war noch viel mehr die Freude des Herrn.